Begrüße Sie recht herzlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserer heutigen Kreistagssitzung, der voraussichtlich letzten in diesem Jahr. Ich begrüße die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, an der Spitze die Landrätin, begrüße die Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer, Vertreter der Medien, die ich so sehe, und im Übrigen alle, seien Sie herzlich willkommen. Ich eröffne hiermit die Sitzung und angesichts der eingehaltenen Ladungsfrist von 10 Tagen und der offensichtlichen Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder sind wir auch beschlussfähig. So viel zu Top 1.1. Tagesordnungspunkt 3, Einbringung des Produkthaushaltes 2026. Das ist gewohnheitsmäßig Aufgabe der ersten Kreisrätin. Liebe Bärbel Rosensträter, du hast das Wort. Und wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, wie jedes Jahr, wir streben mal 15 Minuten an und 20 wirst du brauchen. So hast du mir das gesagt. War das so ungefähr so? Du hast das Wort.
Und anschließend habe ich mir die Freiheit genommen, so lange zu brauchen, wie es eben braucht. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich finde, das ist ein wirklich toller Tagungsraum hier, aber das Stehpult ist eindeutig zu hoch für mich. Deshalb wechsle ich mal an den Stehtisch. Und das ist aber nicht die Absicht, den Kreisetat jetzt von über 900 Millionen irgendwie auf dem Bierdeckel abzuwickeln. Das wird nicht klappen, sondern ich trage natürlich gerne die Details vor. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Landrätin, sehr geehrte Kreistagsabgeordnete, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr geehrte Damen und Herren. Die Einbringung des Haushalts ist jedes Jahr ein bedeutsamer Moment, ein Moment von Bestandsaufnahme und Ehrlichkeit. Zahlen lügen da nicht. Die Ausstellung des Haushaltsjahres 2026, soweit vielleicht aus meinem Rückschau, war in diesem Jahr besonders herausfordernd. Herausfordernder auch als in den vergangenen Jahren. Und wir hatten ja auch in der Presse bereits in den letzten Wochen von einem drohenden Finanzkollaps lesen können. Von einem unmittelbar drohenden Kollaps ist der Landkreis und ich meine aufgrund der verantwortungsvollen Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre sicher ganz weit entfernt. Aber ich habe bereits im letzten Jahr betont, wie dramatisch sich die Kreisfinanzen entwickeln. Die Herausforderungen haben sich nochmals verschärft. Insbesondere im Gesetzesvollzug steigen die kommunalen Ausgaben schneller als je zuvor. Die Belastungen im Sozial- und Jugendhilfebereich wachsen ungemindert weiter. Und die Einnahmeentwicklung kann schlicht und einfach dieser Entwicklung weiterhin nicht die Stirn bieten. Da ist die Entwicklung der Finanzen dann keine Überraschung mehr. Sie ist aus meiner Sicht das Ergebnis ungelöster struktureller Probleme in der kommunalen Finanzierung insgesamt in Deutschland. Und sie trifft uns, wie auch alle Landkreise in Deutschland, mit voller Wucht. Liebe Kreistagsabgeordnete, ich lade ein, die wesentlichen Eckpunkte 26 gemeinsam zu betrachten, bevor wir in die politischen Haushaltsberatungen starten, und möchte genau diesen Blick auf die aktuelle Haushaltslage der Kommunen in Deutschland noch einmal vertiefen. Jetzt muss ich meinen Schalter mitnehmen, damit man ablesen kann, wie es weitergeht. 7 Punkte stehen heute für mich in der Betrachtung. Nie zuvor waren die finanzpolitischen Herausforderungen so groß wie heute. Noch nie war der Druck auf die kommunale Ebene so hoch und noch nie war so klar aus meiner Sicht, dass die Finanzarchitektur in Deutschland geändert werden muss. Für mich bringt es der Deutsche Landkreistag im November sehr deutlich und eindrücklich auf den Punkt. Wir laufen sehenden Auges in eine kommunale Haushaltskatastrophe. Wir Kommunen müssen hier die notwendigen Gestaltungsaufgaben für unsere Gesellschaft betonen und die notwendige Finanzierung einfordern. Auch der Landkreis Osnabrück bleibt davon nicht unverschont. Mit Blick auf unsere Zahlen und die regelmäßigen Berichte, insbesondere den Steuerungsbericht jüngst auch zum 30.09., kann man die Kostenentwicklung sowie die Aufzehrung der Rücklagen ablesen. Gucken wir uns also beim Ergebnishaushalt die zentralen Ursachen dieser Schieflage einmal an. Bereits in der Haushaltseinbringung des aktuellen Jahres 25 habe ich die Dominanz der Jugend- und Sozialhilfeausgaben als Hauptbelastung des Kreisetats angeführt. Und ich würde gerne heute etwas Neues berichten. Doch die Themen bleiben weiterhin die größten Ausgabentreiber und wachsen auch 2026 weiter an. Sie steigen schneller, als wir sie refinanzieren können. Betrug die Schere im Aufwand und Ertrag in der Sozial- und Jugendhilfe 2018, also vor 8 Jahren, noch 130 Millionen, so hat sich diese Diskrepanz in 8 Jahren bereits auf 260 Millionen Euro verdoppelt. Das ist ein gravierendes strukturelles Ungleichgewicht. Der Zuschussbedarf des Kreisetats muss hier letztendlich aus allgemeinen Mitteln der Kreisebene, insbesondere aus der Kreisumlage, finanziert werden. Schaut man sich nun einmal die Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes der vergangenen Jahre, hier seit 2020 abgebildet, an, so wird noch einmal besonders deutlich, auch unter Einbeziehung aller Einnahmepositionen, also inklusive der allgemeinen Deckungsmittel aus Kreisumlage und Landeszuweisungen im Finanzausgleich, lassen sich die enormen Kostensteigerungen der vergangenen Jahre nicht länger finanzieren. Wir dürfen zwar erfreulicherweise 2026 einen deutlichen Anstieg der Gesamterträge und damit insbesondere bei den allgemeinen Deckungsmitteln annehmen. Dieser reicht aber bei Weitem nicht aus, um die vorhandene Lücke zu schließen. Und was mich besorgt, nach derzeitigen Prognosen und Erkenntnissen, ist nicht anzunehmen, dass jetzt die erwartende Ertragssteigerung für 26 dauerhaft in die Zukunft geführt werden kann. Vielmehr ist derzeit absehbar, dass die allgemeine wirtschaftliche Situation sowie die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 27 weitere Einschnitte in die Erträge des Kreisetats mit sich bringen werden. Die Schere zwischen Aufwand und Ertrag wird also in den kommenden Jahren nach derzeitigem Stand weiter auseinandergehen. Und damit wird deutlich sichtbar, was die kommunale Ebene seit Jahren belastet und eben auch schon einmal angesprochen wurde. Wir tragen insgesamt als Kommunen mehr als ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhalten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen. Diese Disbalance gefährdet langfristig die kommunale Selbstverwaltung und lässt sich allein aus den kommunalen Haushalten heraus nicht lösen. Wenn wir auf den Ergebnishaushalt 26 blicken, sehen wir ein differenziertes Bild. Auf der einen Seite haben wir weiterhin eine hohe Aufgabendynamik. Die Anforderungen an den Landkreis steigen ständig. Auf der anderen Seite können wir zumindest im Jahr 2026 auf eine stabile, positive Einnahmeentwicklung zurückgreifen, auch wenn diese perspektivisch, wie eben erklärt, nicht langfristig sicher ist. Entscheidend ist jedoch neben den Appellen an Bund und Land vor allen Dingen auch immer eines: Was können wir selbst tun, dass wir trotz dieser unsicheren Zukunftsaussichten handlungsfähig bleiben? Und hier hat die Verwaltung zur Haushaltsaufstellung 2026 bereits eine strenge Konsolidierung vorgenommen. Insbesondere mit dem Ziel, einen fiktiven Haushaltsausgleich unter Einsatz der Rücklagen erreichen zu können. Kurz gesagt, die Haushaltslage wäre noch deutlich angespannter, wenn wir nicht frühzeitig und entschlossen konsolidiert hätten, entsprechend interne Konsolidierung betrieben haben, aber auch Konnexität eingefordert haben und Investitionskostenzuschüsse für eine Vielzahl von Projekten eingefordert haben. So ist es zumindest erreicht worden, dass das Defizit 2026 10 Millionen geringer ist als das des Jahres 25. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gesehen, dass die Gegenwart mit einem Defizit von 40,2 Millionen Euro prekär ist. Schauen wir nun auf die mittelfristige Finanzplanung. Und hier muss ich klar sagen, der Blick auf die Zahlen für die Jahre 27 und 29 ist entsprechend alarmierend. Für den Haushalt können wir nach derzeitigem Stand, auch wegen der eben bereits dargestellten strengen Konsolidierung, einen fiktiven Haushaltsausgleich erreichen, aber eben unter Verwendung der Rücklage. Bei der mittelfristigen Finanzplanung gucken wir 3 Jahre in die Zukunft, hier 27 bis 29 und danach summieren sich das strukturelle Defizit mit einem knappen Betrag von 250 Millionen, der dann weder durch Rücklagen noch durch einmalige Entlastungen kompensiert werden kann. Das bedeutet, die letzten Reste aus unserer Überschussrücklage werden spätestens 2027 vollständig gebunden sein. Ein fiktiver Ausgleich wird ab diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr möglich sein. Der finanzielle Handlungsspielraum des Landkreises schrumpft damit massiv. Ohne grundlegende Reformen droht eine dauerhafte Haushaltssicherung. Meine Damen und Herren, wir stehen an diesem Punkt nicht, weil wir falsch gewirtschaftet hätten. Wir stehen hier, weil die kommunale Ebene systematisch unterfinanziert ist. Sehr geehrte Damen und Herren, ein weiterer wesentlicher Teil Ihrer Entscheidung über den Kreisetat ist die Festlegung zum Stellenplan. Nur mit ausreichend gut qualifizierten und motivierten Personal können wir unsere Aufgaben effektiv für die Bürgerinnen und Bürger erfüllen. Allerdings ist auch hier ein maßvoller Umgang in dieser angespannten Finanzzeit zwingend erforderlich. Und im Kontext des vom Kreistag beschlossenen Stellenmoratoriums ist das die feste Leitlinie der Verwaltung. Um diesen schmalen Grat werden wir aus Sicht der Verwaltung mit dem Vorschlag zum Stellenplan im Haushalt 2026 gerecht. Trotz des hohen Aufgabendrucks haben wir erneut sehr zurückhaltend geplant. Insgesamt sehen wir einen Nettozuwachs von 2 Stellen. Das ist ein sehr moderater Aufwuchs und gleichzeitig das Minimum, das notwendig ist, um die gesetzliche und organisatorische Pflichtaufgaben verlässlich erfüllen zu können. Im landesweiten Vergleich wird deutlich, die Kreisverwaltung liegt mit ihrer Personalausstattung deutlich unter dem niedersächsischen Durchschnitt. Während landesweit durchschnittlich 559 Mitarbeitende auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner eingesetzt werden, sind es bei uns 325. Trotzdem, in Euro ausgedrückt, es sind im Haushalt rund 110 Millionen Euro für Personal- und Versorgungsaufwendungen einzuplanen. Wenn wir uns die Gründe für die Einrichtung der 21,5 Stellen anschauen, wird deutlich, wir bleiben unserer Linie treu, unserer Liebe auch, unserer Linie vor allen Dingen. Kein Ausbau freiwilliger Aufgaben, keine komfortablen Personalzuwächse, sondern eine strikte Orientierung an rechtlich übertragenen Aufgaben, eben teils mit erheblichen Fallzahlenanstiegen. Zudem werden im Stellenplanentwurf 24 Stellen verstetigt, die bisher noch befristet waren. Ein Großteil davon für den Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Hier läuft die Förderung des ÖGD-Paktes mit Ablauf des Jahres 26 aus. Hier wird ein weiteres Finanzierungsdilemma deutlich. Bund und Land ermöglichen mit Fördermitteln den berechtigten Aufwuchs im öffentlichen Gesundheitsdienst, finanzieren die Dinge aber nicht dauerhaft. Ab dem Jahr 27 wird die Weiterführung der ÖGD-Paktstellen die Stadt und den Landkreis Osnabrück insgesamt mit 1,7 Millionen Euro belasten. Davon trägt der Landkreis 65%, also eine dauerhafte Belastung von 1,1 Millionen Euro. Zusammenfassend möchte ich bei dem Thema Personal nochmal ausdrücklich betonen, aus meiner Sicht und auch aus der Rolle als Personalvorstand, unser Kollegium leistet Großartiges. Die Belastungsgrenzen sind teilweise erreicht oder auch schon überschritten. Das haben auch die unabhängigen Personalbemessungen in den Fachdiensten Jugend und Straßen zutage gebracht. Die wenigen neuen Stellen sind daher nicht Ausdruck von Wachstum, sondern Ausdruck von Notwendigkeit. Meine Damen und Herren, Sie haben nun das Bild über die Finanzlage des Landkreises Osnabrück machen können. Im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt haben Sie auch über die wesentliche Refinanzierungsquelle des Kreishaushalts zu entscheiden, die Kreisumlage. Wie in den vergangenen Jahren steht auch 2026 die Frage im Raum, ob eine Anpassung notwendig ist. Deshalb schauen wir einmal auf die derzeitigen Finanzbeziehungen mit unseren kreisangehörigen Kommunen. Diese sind vielfältig. Sie sehen hier ein paar Beispiele dazu. Blau dargestellt sind die aus dem Bereich der laufenden jährlichen Zuweisungen. Grün sind die vom Landkreis übernommenen investiven Maßnahmen. Der Landkreis beteiligt sich erheblich an den kommunalen Aufwänden im Bereich der Kinderbetreuung und insbesondere der Schulsachkosten. Zudem übernimmt der Landkreis Verantwortung in den investiven Bereichen des Breitbandausbaus sowie der flächendeckenden Sirenenversorgung. Zwei dieser Beispiele habe ich noch einmal im Detail mitgebracht. Ab dem 1.8.26 hat jedes Kind im Grundschulalter einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung. Die Kommunen und der Landkreis haben sich in aktuellen Verhandlungen darauf verständigt, dass die Wahrnehmung und Ausgestaltung dieser Aufgabe sinnvollerweise vor Ort in den Grundschulen wahrgenommen wird. Eine Beschlussempfehlung zu einer Vereinbarung wird gerade für den Kreistag im März des kommenden Jahres vorbereitet. Der aktuell und enthaltene Vorschlag, die dafür anfallenden Kosten in den Kommunen werden ebenfalls hälftig vom Landkreis getragen und würden den Kreisetat in Vollausprägung mit etwa 3,3 Millionen Euro belasten. Die Summe für 2026 wird anteilig ab Inkrafttreten der gesetzlichen Verpflichtung 1.8.26 gezahlt. Am Ende gilt aber auch an diesem Beispiel: Der Gesetzgeber beim Bund hat den Rechtsanspruch beschlossen, eine auskömmliche Finanzierung aber nicht ansatzweise mitentschieden. Die kommunale Ebene muss hier erneut Versäumnisse ausbaden. Das gilt insbesondere auch für die Finanzfragen rund um das Thema Kinderbetreuung. Auch im Bereich der Kosten für die Kinderbetreuung beteiligt sich der Landkreis in bewährter Form mit 50% der Netto-Ist-Aufwendungen der Kommunen, die die Aufgabe vor Ort organisieren. Das bedeutet einen enormen Kostenanstieg im Kreisetat 2026 von über 10 Millionen, genau 10,1 Millionen. Eine Kostensteigerung um 17%. Die erfreuliche Botschaft aus der Diskussion zu notwendigen Konnexitätszahlungen, die derzeit vom Land Niedersachsen in Aussicht gestellte Erhöhung der Finanzmittel für Kindertagesstätten von landesweit 250 Millionen, wird aufgrund der Abrechnungssystematik mit den Kommunen ab 2028 dann auch als Entlastung im Kreisetat ankommen. Diese dauerhaften Zahlungen werden bei den derzeitig zu verzeichnenden jährlichen Steigerungen aber nur zu einem abgemilderten Effekt führen, der etwa die Steigerung des Kostenansatzes des Landkreises eines Jahres entspricht. Zusammenfassend möchte ich feststellen: Wir finden in den gemeinsamen Themen und Herausforderungen mit den Kommunen sachgerechte Lösungen. Der Landkreis übernimmt Verantwortung, wo er kann. Der Landkreis unterstützt, wo er kann. Am Ende ist aber auch wichtig: Die Aufgabenwahrnehmung findet weiterhin dort statt, wo sie organisatorisch, wirtschaftlich und fachlich am sinnvollsten ist, um möglichst optimale Lösungen für unsere Bürgerinnen und Bürger schaffen zu können. Neben diesen einzelnen fachlichen Themen möchte ich natürlich auch die wohl elementarste Finanzbeziehung zwischen den Kommunen und dem Landkreis ansprechen, die Kreisumlage. Gerade wegen der herausfordernden Haushaltslage stellt sich natürlich die Frage: Sollte die Verwaltung dem Kreistag eine Erhöhung der Kreisumlage vorschlagen? Im Haushaltsentwurf wird natürlich unter dem Vorbehalt der weiteren Erkenntnisse im Rahmen der Beratung zur Abwägung der Kreisumlage zunächst die Beibehaltung eines stabilen Kreisumlagehebesatzes von 45 Punkten vorgeschlagen. Hier nochmal die Abbildung seit 2017, die Kontinuität im Kreisumlagehebesatz beim Landkreis Osnabrück beschreibt. Dieser Vorschlag resultiert aus der notwendigen Rücksichtnahme auf die ebenfalls sehr angespannte Haushaltslage in den kreisangehörigen Kommunen sowie aus der noch möglichen, aber ich betone es, letztmalig möglichen Nutzung der Überschussrücklage und bleibt damit weiterhin unter dem Landesdurchschnitt von 46,2 Punkten. Gleichwohl wir spätestens in den kommenden Beratungsjahren eine grundlegende Neubewertung des Umlagesatzes erforderlich sein, um die finanzielle Mindestausstattung beider kommunalen Ebenen sicherzustellen. Und wir sind angekommen bei den Investitionen. Schauen wir nun auf die im Haushalt 2026 vorgesehenen Investitionen in Infrastruktur des Landkreises sowie die damit eng verbundene zusammenhängende Thema der Verschuldung. Als Kämmerin könnte ich vorschlagen, bei dieser Haushaltslage in dem Bereich der Investitionen massiv den Rotstift anzusetzen. Aber hier steht es aus meiner Sicht deutlich, die Abwägung zwischen der Finanz- und zwischen der Infrastrukturverschuldung ist gerade in harten Zeiten unerlässlich. Und wir können es uns an vielen Stellen schlicht einfach nicht leisten, an der Infrastruktur zu sparen. Ohne die Ausführung der im Haushalt 26 veranschlagten und notwendigen Maßnahmen droht an vielen Stellen eine Infrastrukturverschuldung mit erheblich höheren Folgekosten. Die kritische Abwägung zwischen der Geldverschuldung und der Infrastrukturverschuldung ist dabei eine fortwährende Herausforderung, die auch gerade mit Blick auf die zumindest mittelfristige negative Haushaltslage des Landkreises Osnabrück intensiver wahrzunehmen sein wird. Liebe Kreistagsmitglieder, hier der Überblick über die Investitionsschwerpunkte im Jahr 26. Neben der nun begonnenen Sanierung des Kreishauses, die uns deutlich vor Augen führt, was auch eine Infrastrukturverschuldung langfristig für Kosten verursacht, ist der größte Schwerpunkt mit 10,9 Millionen Euro die Investition in unsere Schullandschaft. Neben dem Bau der Sporthalle Melle profitieren im kommenden Jahr insbesondere die Standorte der berufsbildenden Schulen in Haste und an der Brinkstraße. Nicht aufgeführt, aber weiterhin zu einer hohen Belastung fehlt natürlich die Krankenhausfinanzierungsumlage, die in 2026 auch 10,6 Millionen Euro ausmacht. Die weitere Instandsetzung und Instandhaltung der Erweiterung der Kreisstraßen und des Radwegenetzes bilden mit 7,7 Millionen einen weiteren Baustein. Auch der Nachholbedarf im Bereich der Sireneninfrastruktur wird angegangen. In Kürze werden die ersten Sirenen in den Kommunen installiert. Im Haushalt 26 sind dafür Auszahlungen in Höhe von 2,7 Millionen vorgesehen. Und zudem werden wir auch kommendes Jahr massiv in den Breitbandausbau investieren. Im Haushalt 26 sind zwar lediglich 2 Millionen eingeplant, hinzu kommen aber erhebliche Haushaltsreste aus den Vorjahren. Es ist das Ziel, den Breitbandausbau im gesamten Landkreis Osnabrück Ende 28 abgeschlossen zu haben. Zu dem Zeitpunkt werden wir für alle Kommunen über 155 Millionen Euro in diesen Bereich investiert haben. Diese für eine zukunftsfähige Infrastruktur notwendigen Investitionen haben bei schlechter Haushaltslage leider einen Preis: deutlich ansteigende Schulden. Der Landkreis musste 2025 erstmals seit 4 Jahren wieder Kredite aufnehmen. Die Verschuldung wird zum Ende dieses Jahres bei über 75 Millionen Euro liegen. Und das ist leider nicht das Ende der Fahnenstange. Die mittlerweile äußerst schwierige Liquiditätslage macht es erforderlich, über die Realisierung aller Investitionen Fremdkapital aufzunehmen. Im Jahr 2026 wird dies mit einem enormen Anstieg der Verschuldung einhergehen. Die Prognosen für die kommenden Jahre sehen dabei noch deutlicher aus. So bewegt sich der Schuldenstand der mittelfristigen Finanzplanung, also bis 2029, zwischen 200 und 300 Millionen. Mit dem einhergehenden Zins- und Tilgungszahlungen eben die Beschreibung von finanziellen Herausforderungen. Liebe Kreistagsmitglieder, so eine mittelfristige Finanzplanung muss ich nicht realisieren. Und einschränkend und ergänzend will ich natürlich auch sagen und betonen, jede Verbesserung im Ergebnishaushalt, teilweise auch eine Verzögerung bei den Investitionen, könnte diesen Verlauf abmildern. Die Tendenz ist aber eindeutig und die Tendenz ist auch aus meiner Sicht eindeutig in der Steuerungsnotwendigkeit. Aktives Steuern ist jetzt notwendig gegen diese Entwicklung, die noch dramatischer als die investive Verschuldung im Anstieg der Liquiditätskredite sich festmacht, die wir zur Deckung eben von laufenden Ausgaben aufnehmen werden müssen. Dies ist vergleichbar mit der dauerhaften Überziehung eines Girokontos. Dem Landkreis Osnabrück droht eine Schuldenspirale und die entsprechende Einschränkung von Handlungsfähigkeit. Ich habe es eben schon gesagt, die Investitionen in unsere Infrastruktur sind unerlässlich. Wir setzen sie ein für einen zielgerichteten Landkreis. Es bleibt aber unsere Pflicht, alles auf den Prüfstand zu stellen und wohl überlegt auch die finanziellen Folgen abzuwägen. Die Abmilderung der eben benannten Schuldenspirale muss unser gemeinsames Ziel bleiben. Zugute kommt uns dabei in den kommenden Jahren die Förderkulissen von Bund und Land, die wir natürlich in den Entwurf aufgenommen haben. Hier möchte ich nennen zum einen das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes sowie das Kommunalinvestitionsförderprogramm des Landkreises. Insgesamt knapp 12,9 Millionen Euro Fördermittel werden also im kommenden Jahr in 2026 hier erwartet. Ich möchte ergänzen, die Förderprogramme sind gut gemeint und sie sind in der Ausgestaltung kommunalfreundlich. Sie helfen uns, ebenfalls die notwendigen Kreditaufnahmen zu reduzieren und die Verschuldung etwas zu begrenzen. Die strukturellen Probleme lösen sie keinesfalls. Sie werden allenfalls dringlichst gebraucht, um das zu finanzieren, was zur Sicherung unserer Infrastruktur überfällig und unerlässlich ist. Und damit komme ich an das Ende meiner Ausführungen. Mit dieser Folie gebe ich Ihnen gerne nochmal den Überblick über alle wesentlichen Eckdaten und das zusammengefasst. Es handelt sich um ein Defizit von 40,2 Millionen Euro, erneut um einen der schwierigsten Haushalte in der Geschichte des Landkreises Osnabrück. Die mittelfristige Finanzplanung drückt mit einem jährlich anwachsenden Defizit in Summe von einer Viertelmilliarde Euro die Zukunft aus. Nichtsdestotrotz gestaltet der Landkreis Zukunft auf einem hohen Niveau. Er plant Investitionen von 50,8 Millionen Euro in seine Infrastruktur, eben um Zukunftsfähigkeit zu gestalten. Dies hat allerdings eine hohe Netto-Neuverschuldung in Summe von 26,7 Millionen Euro zur Folge. Durch die mögliche Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen aus den Vorjahren könnte das auch noch höher liegen. Der Landkreis übernimmt an vielen Stellen finanzielle Verantwortung für die kreisangehörigen Kommunen und schlägt weiterhin im Entwurf des Haushaltes eine Stabilität des Kreisumlagehebesatzes vor. Mit einem Stellenzuwachs von 2 Stellen wird sehr maßvoll der notwendige Bedarf gedeckt. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle 3 klare Botschaften formulieren. Erstens, Bund und Land müssen handeln. Wir benötigen eine grundlegende Reform der kommunalen Finanzausstattung, eine vor allen Dingen strukturelle Entlastung der Sozial- und Jugendhilfe und eine Neuordnung der Aufgaben- und Ausgabenverantwortung. Die kommunale Ebene kann diese Schieflage nicht länger kompensieren. Aber zweitens, selbstverständlich müssen wir auch selbst handeln. Wir müssen als Landkreis unseren Beitrag leisten, Prioritäten setzen, Prozesse optimieren, Konsolidierungsmaßnahmen aufgreifen und Verantwortung gegenüber unseren Gemeinden und Bürgerinnen und Bürgern tragen. Ab 27 wird ein fiktiver Haushaltsausgleich voraussichtlich nicht mehr möglich sein. Um unsere Handlungsfähigkeit weitmöglichst zu erhalten, müssen wir noch entschlossener und vorausschauender handeln. Und was ich meine, das ist mein 3. Appell, wir müssen das gemeinsam machen. Kernverwaltung, Beteiligung, Politik stehen hier zusammen mit unseren kreisangehörigen Kommunen in einer gemeinsamen Verantwortung. Wir müssen uns ehrlich fragen, was können wir uns noch leisten und was müssen wir uns leisten? Meine Damen und Herren, die Lage ist aus meiner Sicht ernst. Es ist Zeit zum Handeln. Wir müssen sparen, um handlungsfähig zu bleiben. Wir müssen entscheiden, was notwendig ist. Wir müssen entscheiden, auch manchmal, wo der Rotstift angesetzt wird. Lassen Sie uns diese Verantwortung gerade auch im Rahmen der Haushaltsberatung 26 annehmen und den Landkreis Osnabrück auch weiterhin in schwierigen Zeiten handlungsfähig halten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und eine gute Tagung heute erstmal.
Vielen Dank, liebe Bärbel Rosenstreiter. Als diejenige, die traditionell den Haushalt für das kommende Jahr einbringt hier in diese Runde. Wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen und Monaten intensiv mit dem Haushalt beschäftigen. Traditionsgemäß wird er an dieser Stelle nicht debattiert. Deswegen können wir das Zahlenwerk nur zur Kenntnis nehmen, können deine Vorträge dazu sacken lassen und werden uns da intensiv mit befassen und dann im kommenden Jahr zur Beschlussfassung schreiten. Aber vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Tagesordnungspunkt 5, überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025. Sie können der Vorlage entnehmen, dass es eben solche gegeben hat im Budget 1, Steuerung und zentrale Dienste mit der dort angeführten Begründung, für das Budget 03 Jugendhilfe und für das Budget Bildung, Kultur und Sport. Begründungen sind ausführlich. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist auch nicht der Fall. Wer dem Beschluss dann so folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen bei diesem Punkt. Gegenstimme? Enthaltung? Ist nicht der Fall. Auch hier einstimmig so beschlossen. Tagesordnungspunkt 8. Antrag der Grüne FDP-CDW-Gruppe Stellenzuwachsmoratorium. Wird gewünscht, den Antrag vorzustellen. Dann wären 3 Minuten Zeit dafür.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Landrätin, liebe alle. Im Juni 2024 haben wir einstimmig ein Stellenzuwachsmoratorium beschlossen. Mit dem klaren Ziel, den stetig wachsenden Personalbedarf in unserer Verwaltung zu stoppen. Und damit haben wir auch tatsächlich den richtigen Kurs eingeschlagen, denn das war und ist unser wichtiges gemeinsames Ziel und ein wichtiges und richtiges Signal. Diesen grundlegenden Beschluss wollen wir mit dem heutigen Antrag auch überhaupt nicht aufweichen, ganz im Gegenteil. Wir wollen ihn schärfen, interpretationssicher machen und damit die Schlüsse aus der letzten Stellenplandebatte ziehen. Wir wollen Sicherheit für die Verwaltung und Klarheit für die politische Debatte schaffen. Die Ausschusssitzung Personal und Organisation hat gezeigt, selbst unser Versuch der Konkretisierung bringt noch Unschärfen. Wir haben daraufhin auch der CDU das Angebot gemacht, gemeinsam mit uns Formulierungen zu finden, hinter denen sich alle, also Verwaltung und Politik, gemeinsam versammeln können. Dieses Angebot wurde leider ausgeschlagen. Deshalb legen wir heute 5 zentrale und logische Konkretisierungen vor, die das Moratorium praxistauglich machen und gleichzeitig dessen Stoppfunktion beibehalten sollen. Erstens, Stellen aufgrund neuer Gesetze bleiben ausgenommen. Wir schlagen aber eine realistische Umsetzungsfrist von bis zu 3 Jahren vor, falls die Besetzung aufgrund fehlender gesetzlicher Ausgestaltung zunächst verschoben werden musste. Wir müssen nämlich handlungsfähig bleiben, wenn der Gesetzgeber uns dazu zwingt. Zweitens, das Moratorium darf keine Behinderung darstellen, wenn rückblickend eine wesentliche Steigerung der Fallzahlen und des Bearbeitungsaufwandes eingetreten ist. Wir reduzieren aber gleichzeitig den Interpretationsspielraum für das Wort wesentlich. Künftig müssen objektive Parameter wie etwa die Fallbearbeitungsdauer zusätzlich vorgelegt werden. Drittens. Bei Stellenausweitung aufgrund veränderter Verwaltungsvorschriften, die zum Beispiel mit einer erhöhten Kontrolldichte einhergehen, fordern wir, dass die Verwaltung nachvollziehbar darlegt, warum eine Kompensation, sei es durch technische Lösungen, interne Personalverschiebung oder die Absenkung von Standards, nicht möglich ist. Viertens. Stellen, die sich selbst refinanzieren und zudem einen Überschuss erwirtschaften, müssen vom Moratorium ausgenommen werden. Das ist ökonomisch logisch, denn diese Stellen generieren Einnahmen und entlasten den Haushalt. Und fünftens. Stellen für politisch beschlossene Projekte sollen ausgenommen sein, müssen aber grundsätzlich mit einem KW-Vermerk versehen werden. Es kann nicht die Aufgabe der Verwaltung sein, politisch eingeforderte Leistungen durch Kompensation an anderer Stelle zu erdrosseln. Die Politik entscheidet und trägt dafür die Verantwortung. Lasst es mich klar sagen, auch wenn es teilweise anders interpretiert wird, dieser Antrag stellt der Verwaltung keinen Freifahrtschein aus. Er entlässt uns als Politik aber auch nicht aus der Verantwortung. Er beruht auf den Erfahrungen der letzten Jahre und nimmt dort Anpassungen vor, wo es notwendig ist. Wir bitten daher um Zustimmung.
Vielen Dank, Marien Gut. Wortmeldung dazu? Hans Grob.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir als CDU-Fraktion nehmen den Antrag der Grünen zur Konkretisierung des Stellenzuwachsmoratoriums zur Kenntnis, möchten jedoch einige wesentliche Punkte kritisch anmerken, insbesondere aufgrund nach wie vor der Unbestimmtheit in den Formulierungen. Erstens, die Möglichkeit, rückwirkend für 3 Jahre Stellen auszuweiten, halten wir für problematisch. Der Antrag lässt offen, welche konkreten Umstände eine solche Rückwirkung rechtfertigen sollen. Diese vage Formulierung lässt zu viel Spielraum und birgt die Gefahr, dass Entscheidungen unklar und intransparent werden. Für uns ist auch fraglich, ob rückwirkende Personalaufstockungen überhaupt denkbar sind. Wollen Sie im Nachhinein den Stellenplan als Teil des Haushaltes ändern? Mir ist kein Verfahren bekannt, mittels dessen in abgeschlossene Haushalte auch, was den Stellenplan angeht, eingegriffen werden kann. Und was heißt denn die Formulierung fehlende Ausgestaltung des Gesetzes? Zweitens, die Ausnahmen für Fallzahlsteigerungen sind ebenfalls für unsere Begriffe zu unbestimmt. Was genau ist eine wesentliche Steigerung? Eine wesentliche. Diese Formulierung bleibt völlig offen und könnte dazu führen, dass jeder noch so kleine Anstieg in den Fallzahlen als Grund für zusätzliche Stellen herangezogen wird. Auch hier brauchen wir eine klare Definition und präzise Kriterien, die eine objektive Entscheidung ermöglichen. Zu einer solchen Präzisierung sind wir übrigens durchaus willens und in der Lage. Drittens, die Ausnahme für erhöhte Bürokratieaufwände durch geänderte Verwaltungsvorschriften. Alleine schon die Formulierung birgt Schwierigkeiten im Nachvollziehen. Auch hier bleibt die Frage offen, wie genau der erhöhte Aufwand gemessen wird und in welchem Rahmen alternative Lösungen wie technische Anpassungen oder Personalverschiebungen überhaupt in Betracht gezogen werden. Der Antrag fordert diesbezüglich eine umfangreiche Begründung. Doch auch diese Forderung ist ihrer Formulierung unklar, lässt den Raum für Interpretationen, die den gesamten Prozess des Stellenmoratoriums verwässern könnten und wahrscheinlich auch werden. Viertens, die Ausnahme von Stellen für politisch beschlossene Projekte. Auch hier fehlt unseres Erachtens die Klarheit. Was wird als politisch beschlossenes Projekt denn konkret verstanden? Und wer entscheidet, welche Projekte dieser Ausnahme unterliegen? Sind nicht ein Großteil der Entscheidungen, die wir hier in diesem Gremium treffen, politisch? Auch hier sehen wir die Gefahr einer unkontrollierten Ausweitung des Stellenplans, die ohne klare Grenzen und Kriterien schwer nachvollziehbar wäre. Zusammenfassend lässt sich sagen, der Antrag der Grünen enthält zu viele unbestimmte Formulierungen, die eine objektive und nachvollziehbare Entscheidung erschweren. Es werden mehr Fragen aufgeworfen als Lösungen zur Änderung des Moratoriums und zur Schärfung des Moratoriums dargelegt sind. So wie der Antrag hier und jetzt vorliegt, dient er allenfalls zur Aushöhlung des Moratoriums. Und das ist genau das, was wir ja gerade nicht wollen. Solange hier keine praktikablen Konkretisierungen erfolgen, und ich glaube, Kollegin Gut, da sind auch die gerade gemachten Ausführungen nur eingeschränkt von erhellendem Charakter, werden wir diesen Antrag ablehnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Hans Koop. Ulrich Lier hat sich jetzt noch als Nächster gemeldet. Gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt? Andreas Kröbemann, weitere? Das ist nicht der Fall.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin, liebe Abgeordnete der Fraktionen des Kreistags, liebe Zuhörer, mit guten Gründen und komplett einvernehmlich, und das ist eben schon gesagt worden, haben wir seinerzeit das Stellenzuwachsmoratorium beschlossen und dabei, jedenfalls aus unserer Sicht, den Rahmen der Stellen, die unter dieses Moratorium fallen, sehr, sehr bewusst, sehr weit gezogen und dabei weitestgehend auf Konkretisierungen verzichtet, auch mit dem Ziel, uns nicht von vornherein gleich zu Beginn dieses Prozesses in dessen Umsetzung zu sehr einzuschränken. Nun ist dieser Prozess aber in den letzten Haushaltsberatungen mit durchaus auch vorzeigbaren Ergebnissen fortgeschritten und es wird immer mehr deutlich, dass es sachgerecht ist, die Betrachtung des Moratoriums stärker zu fokussieren, den Betrachtungsrahmen zu konkretisieren und letztlich auch die Betrachtung der Stellenmoratoriums damit zu entlasten. Nichts anderes ist Gegenstand dieses Antrags, so wie wir ihn verstehen, und darum werden wir ihm zustimmen. Und zu den Fragen, die eben gestellt worden sind, da kann man eigentlich nur sagen, absolute Grenzen, zum Beispiel, was ist erheblich oder was ist wesentlich, sind da nicht wirklich zielführend. Ich weiß nicht, man hätte ja so eine Zahl dann vorschlagen können. Das ist aber in der bisherigen Diskussion, auch im Ausschuss, trotz des Angebots, die Grünen ja gemacht haben, dann ausgeblieben, haben die Fragesteller möglicherweise selbst schon gemerkt, dass das nicht sehr zielführend ist. Kann ja sein. Jedenfalls ist nach unserer Ansicht einzig ein Rahmen, der durch die Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens ausgefüllt wird. Und die Verwaltungsrechtler werden das beurteilen können, aus unserer Sicht zielführend. Auch insoweit stecken die Kriterien, so wie der Antrag sie nennt, unseres Erachtens diesen Rahmen sachgerecht ab. Und insofern bitte ich nochmals um Zustimmung. Danke.
Vielen Dank, Ulrich Lier. Der nächste wäre jetzt Andreas Quebemann. Ich frage nochmal, gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Punkt? Sonst würde ich die Rednerliste schließen.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, meine sehr geehrten Damen und Herren, plopp, 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 plopp. Alle 14 Tage macht es plopp im Kreishaus und es entsteht eine neue Stelle. Das ist die durchschnittliche Realität unter der grünen Landrätin. Und das ist der Grund, weshalb wir hier, der Ulrich Lier hat es gesagt, mit großer Mehrheit sehr einvernehmlich gesagt haben, so geht es nicht weiter. Das muss gestoppt werden. Das war bisher Konsens in diesem Kreistag, jedenfalls in weiten Teilen der politischen Kräfte. Und was mit diesem Antrag gemacht werden soll, ist nichts anderes, als genau diesen Konsens aufzuweichen. Das Stellenmoratorium hat bisher, auch wenn man vielleicht auf den ersten Blick eben das anders sehen konnte, sowieso nur sehr begrenzt funktioniert. Aber die Verwaltung hat bei diesen Haushaltsplanberatungen das erste Mal gemerkt, verdammt, die meinen es ja ernst. Die können ja wirklich beschließen, dass da nicht immer mehr dazukommt. Und dann ist das System wie jede, das ist auch ganz normal, wie jede Verwaltung so ist, sie wird kreativ. Und dann findet man neue Begründungen. Und was man hier jetzt als neue Begründung legitimieren will, muss ich ganz ehrlich sagen, das darf man auf keinen Fall so beschließen. Das fängt damit an, dass man sagt, Stellen, die refinanziert werden, die betrachten wir schon mal gar nicht. Meine Damen und Herren, es kann doch nicht ernsthaft sein, dass Kostendeckung die Notwendigkeit ersetzt. Eine zusätzliche Stelle kann, auch wenn sie von Dritten finanziert wird, trotzdem überflüssig sein. Und am Ende, und das ist nämlich der Unterschied zwischen Ökonomie von Christdemokraten und von Ökonomie von Grünen, bezahlt sie jemand, lieber Marien, nämlich der Steuerzahler. Der Steuerzahler bezahlt die Stelle sehr wohl. Und wenn ich Kontrollen beispielsweise in kostendeckenden Bereichen, die gar nicht notwendig sind, verdoppel, habe ich eine kostendeckend zusätzliche Stelle, aber die ist trotzdem überflüssig und belastet die Menschen mit zusätzlicher Bürokratie. Also, allein dieses Beispiel mit den sich selbst refinanzierenden Stellen zeigt, dass das völliger Blödsinn ist und dass die Begrenzung der Personalkosten, der Wasserhahn plopp, plopp, plopp und die Klempnerin kriegt es nicht im Griff. Aber wir müssen der Klempnerin, solange wir diese Klempnerin haben, müssen wir ihr eben helfen, das in den Griff zu bekommen. Und müssen an der Stelle ein starkes Signal senden, dass wir weiter die Begrenzung dieser Personalkosten wollen. Und deswegen werden wir am Ende nicht zustimmen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Andreas Quebemann. Weitere Wortmeldungen waren nicht ersichtlich. Deswegen kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Antrag so zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme, mehrheitlich damit so angenommen, der Antrag. Vielen Dank dafür. Tagesordnungspunkt 9, Einteilung der Wahlbereiche für die Kreiswahl am 13. September des kommenden Jahres. Am 8.12. hat der Kreisausschuss die Vorlage, die dazu versandt wurde, zur Kenntnis genommen und vorhin im Kreisausschuss beraten und jetzt wird immer auch entschieden darüber.
Genau, die Vorlage ist wie vorgelegt entschieden worden und zwar die Vorlage 612-1 in der ursprünglichen oder in der vorliegenden Fassung.
Also für alle nochmal, dass es hier auch aufs Protokoll kommt, 612-1 wurde vom Kreisausschuss vorhin in seiner Sitzung so angenommen, mehrheitlich nehme ich an. Okay.
Ja, genau, mehrheitlich angenommen.
Genau. Gibt es Wortmeldungen zu der Einteilung der Wahlbereiche für die Kreistagswahl? Hans Koop.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Ja, wir als Kreistag stehen heute vor einer Entscheidung, die die Wahlbereiche in den kreisangehörigen Gemeinden Bramsche, der Samtgemeinde Bersenbrück und der Samtgemeinde Neunkirchen im Hülsen betreffen. Die Verwaltung schlägt vor, wie gerade von der Landrätin vorgetragen, diese Wahlbereiche aufgrund von Veränderungen der Durchschnittszahlen der im Wahlbereich wohnenden Einwohnerinnen und Einwohner anzupassen. Diese Veränderung wird im Wesentlichen mit einem Schreiben des Landeswahlleiters begründet. Darin wird auf ein Urteil des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs Bezug genommen, das die Landtagswahl 2022 betrifft und im Hinblick auf die Regelung des hier einschlägigen Paragraphen 7 NKWG, Niedersächsischem Kommunalwahlgesetz, eine Änderung der Wahlbereiche für notwendig erachtet, wenn die Abweichungen in der Spanne von 15-25% liegen. Lassen Sie mich doch an dieser Stelle klarstellen, wir als CDU-Fraktion sind der Auffassung, dass es in diesem Fall keine zwingende Notwendigkeit gibt, die Wahlbereiche in dem vorgeschlagenen Umfang zu verändern. Dies ergibt sich aus mehreren Gründen, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte. Wir als Fraktion haben zunächst ein Gutachten eines renommierten Kommunalverfassungsrechtlers von der Universität Münster, Herrn Professor Dr. Oebbeke, in Auftrag gegeben und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass er in seiner Begutachtung zu einem anderen Ergebnis kommt. Er stellt die Frage, ob das Urteil des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs zur Landtagswahl 22 überhaupt auf die Normierung des Paragraphen 7 NKWG anwendbar ist. Professor Oebbeke verneint das. Gilt also der Paragraph 7 NKWG in seiner jetzigen Form, bedarf es zwar einer Begründung bzw. Abwägung bezüglich der Größenordnung der Abweichungen in den betreffenden Wahlbereichen. Hieraus kann aber kein eindeutiger Schluss einer zwingenden Notwendigkeit zur Änderung der Wahlbereiche in der vorgeschlagenen Form abgeleitet werden. Dass die Abwägung durchaus die vorhandene Wahlbereichseinteilung zum Ergebnis haben könnte, wurde von der Kreiswahlleiterin im letzten interfraktionellen Gespräch im Übrigen gerade unter Bezug auf die Begutachtung von Professor Oebbeke bestätigt. Auch die rechtlichen Erwägungen, die das Innenministerium angestellt hat, um die Änderung als notwendig darzustellen, sind nicht eindeutig und lassen den Raum für eine differenzierte, sachliche Abwägung unter Einbeziehung der Regelung des 7 NKWG. Das Innenministerium hat uns ausdrücklich auf Nachfrage die Verantwortung überlassen, die Entscheidung im Kreistag zu treffen. Es überlässt uns als gewählte Abgeordnete, eine verantwortungsvolle und sachgerechte Abwägung vorzunehmen. Das Ergebnis der Abwägung kann aus unserer Sicht nur sein, die vorhandene Wahlbereichseinteilung beizubehalten. Ein weiterer nicht unerheblicher Gesichtspunkt ist die angekündigte Überarbeitung des Paragraphen 7 NKWG durch den Gesetzgeber. Der hat nämlich bereits signalisiert, dass es in absehbarer Zeit eine Anpassung der gesetzlichen Regelung geben wird. Daher kann es gut sein, dass wir nach 2026 in der Periode 26-31 erneut eine Neuregelung der Wahlbereiche vornehmen müssen. In Anbetracht dieser Perspektive erscheint es uns nicht sinnvoll, jetzt eine Veränderung vorzunehmen, die später wieder zurückgenommen werden müsste. Die Kontinuität der Wahlbereiche, die wir in den letzten Jahren gepflegt haben, sollte unserer Auffassung nicht leichtfertig aufgegeben werden. Hinzu kommt auch, dass die vom Innenministerium vorgeschlagene analoge Anwendung des Urteils aus Bückeburg auf den Landkreis Osnabrück nicht unproblematisch ist. Das Urteil bezieht sich auf eine völlig andere Rechtslage, die nicht auf unsere Situation übertragbar ist. Auch die Bezugnahme in dem Schreiben auf andere höchstrichterliche Rechtsprechung stellt sich bei näherer Betrachtung als nicht tragend dar. Denn die Rechtslage in den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Brandenburg, auf die sich die zitierten Urteile beziehen, haben ein völlig anderes Kommunalwahlrecht als wir in Niedersachsen. Auch die Rechtssicherheit, mit der die Verwaltung argumentiert, trägt nicht. Denn es garantiert uns niemand, dass es nicht auch zu Wahleinsprüchen gegen die veränderte Wahlbereichseinteilung kommen wird, gerade in den betroffenen Gemeinden. Schließlich ist auch der Gesichtspunkt der Datenbasis noch in die Abwägung mit einzubeziehen. Haben wir nicht alle ein Störgefühl bezüglich der Zahlen des Zensuses? Dieses Störgefühl hat eine nicht unerhebliche Anzahl von Gemeinden in Niedersachsen im Hinblick auf veränderte Festschreibung der Einwohnerzahlen nach dem neuen Zensus dazu animiert, gegen dieses Zahlenwerk zu klagen. Auf eine solche Datenbasis wollen wir diese Entscheidung der Veränderung der Wahlbereiche gründen, obwohl eine andere Abwägung und Entscheidung denkbar wäre? Ich glaube, das ist keine gute Idee.
Ich bitte ein bisschen auf die Zeit zu achten.
Gerne. Abschließend möchte ich noch auf die Situation in der Samtgemeinde Bersenbrück hinweisen. Eine Veränderung der Wahlbereiche würde hier zu einer unterdurchschnittlichen Verteilung der Einwohner führen, mit einer Abweichung von -14,6%. Auch dieses ist ein nicht unerheblicher Punkt, den wir in der Abwägung mit berücksichtigen sollten. Zusammenfassend lässt sich sagen, die CDU-Fraktion ist davon überzeugt, dass wir die Wahlbereichseinteilung so belassen sollten, wie sie in den vergangenen Jahren waren. Daher werden wir im Wesentlichen diese Einteilung, die vorgeschlagen worden ist, von der Verwaltung nicht unterstützen. Und wir würden gerne zusammen mit Ihnen hier eine entsprechend angepasste Abwägung beschließen, die sich auf den 7 NKWG gründet und keine Änderung der Wahlbereiche mit sich bringt. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.